The Golden Travelers. Reiseinspiration.
Du liebst individuelles Reisen?
Du magst ein bisschen Abenteuer?
Mit viel Spaß neue Erfahrungen an wunderschönen Orten machen.
Dann bist du hier genau richtig.
Hallo, ich bin Steffi.
Und ich bin der Lars. Und heute verlassen wir die Pazifikküste Costa Ricas und fahren ostwärts rüber an die karibische Küste. Wir suchen auf über 3000 Meter den Göttervogel Quetzal, dann raften wir 2 Tage einen Paquare River runter und wir feiern und singen mit Einheimischen.
Ja, und ich freue mich drauf, zu berichten, dass wir gelernt haben, wie Vögel mit Ködern angeln.
Aber jetzt geht's erstmal los in Drake's Bay. Von Drake's Bay fahren wir wieder auf die Interamericana ins Inland und zwar 6 Stunden in den Parque Nacional Los Quetzales.
Genau, dazu muss man ein bisschen was erzählen. Also wir verlassen jetzt den Pazifik und begeben uns richtig in die Höhe. Also unser Ziel, der Nationalpark ist auf 3400 Meter.
Ja.
Wir waren vor der Fahrt wieder mal aufgeregt, weil Reiseführer warnen vor der unglaublich schwierigen Strecke.
Ja.
Man muss über den Cerro de la Muerte, den Todesberg.
Ja, Berg des Todes. Das ist der höchste Punkt auf 3400 Metern. Aber entgegen der Behauptung des Reiseführers, war übrigens der Lonely Planet, ist es eine super Straße und zwar wunderschön, da hochzufahren. Wir sind dann angekommen da oben im Parque Nacional Los Quetzales. Ein ganz kleines Resort. Wir waren da in so einer Art Blockhütte.
Ja, kann man aus Holz, so eine richtige Blockhütte. Weil das einfach von der Stimmung her völlig anderes Wetter jetzt natürlich.
Kalt.
Ja, richtig kühl, feucht, Regen, also mal die ganz anderen Klamotten rausgeholt.
Die Hütte hatte auch einen Heizstrahler, das war wirklich so ein ganz kleines...
Ja, überm Bett, ne?
Überm Bett, genau, ein Heizstrahler. Ganz tolle bodentiefe Fenster, da haben wir erstmal einen fantastischen Fernblick gehabt in diesen Nebelwald rein. Also das war wirklich genial und am nächsten Morgen sind wir dann direkt zu unserer Quetzal-Tour gestartet.
Wir hatten uns dort einen privaten Guide gebucht.
Jason.
Jason, der gesagt hat, die besten Chancen sind ganz früh morgens. Der Quetzal ist vielleicht der berühmteste Vogel Costa Ricas. Ist er
der schönste auf jeden Fall.
Genau. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, früher haben Häuptlinge mit seinen Schwanzfedern vom männlichen Quetzal ihre Hilfe, wie heißt das denn?
Kopfschmuck.
Ihren Kopfschmuck gebastelt.
Ihren gefederten Kopfschmuck aus Quetzalfedern gebastelt. Ja, genau, so könnte man sagen, genau. So, und da sind wir mit dem los.
Davon haben wir auch ein Foto auf Instagram, wo man sieht, wie so ein Kopfschmuck dann aussehen könnte.
Weil wir haben tatsächlich so eine Feder gefunden.
Genau, aber eins nach dem anderen.
Ja.
In dieser Unterkunft war total wenig los. Also es war nur noch eine andere Hütte besetzt. Abends in dem sehr gemütlichen Restaurant mit Holzkaminofen saß noch ein anderer Tisch und köstliches Essen. Dann also 7 Uhr los. Es war genau, was wir wollten, weißt du noch? Der hat uns echt nicht nochmal erklärt, was ist Nebelwald und uns 100 andere Vögel gezeigt, sondern es ging wirklich darum, ob wir den finden können. Wir wussten, dass die Chancen nicht sehr groß sind.
Im Grunde sind wir dann auch hoch und runter durch diesen Nebelwald hinter dem hergejoggt.
Ja, also teilweise richtig gerannt, weil der macht das folgendermaßen, ich hatte ja auch überhaupt keine Vorstellung davon, der ist dort aufgewachsen und der beherrscht praktisch den Ruf von dem Quetzal, von Männchen und Weibchen und kann die imitieren. Er hat auch Originalrufe aufgenommen und spielt die relativ laut ab. Wenn dann ein Quetzal antwortet, macht er das immer wieder, damit er in der Nähe bleibt und nicht weiterfliegt. Und dann heißt es rennen, um eine Chance haben, ihn zu sehen.
Ja, und wir haben ihn gesehen. Das war wirklich richtig geil. Der hatte so ein riesen Fernrohr dabei. Damit konnte der die dann ranholen. Wir haben die im Flug gesehen. Wir haben sie auf dem Baum gesehen und immer wieder dieses Fernrohr neu ausgerichtet. Ganz viele Fotos gemacht, kann man sich auch anschauen. Und das war natürlich dann schon mal ein Riesenerfolg. Also beim Frühstück waren wir super drauf, weil wir 2 Stunden lang durch den Nebelwald gelaufen waren. Gerannt, muss man sagen. Über Stock und Stein, kleinste Wege. Klar, das waren ja keine Wege.
Das ja, war man ja hat Jason auch angemerkt, was das für ein besonderes Glück war, weil der selber, der war selber ganz euphorisch. Also das war cool.
Man sieht ihn nämlich nicht immer. Also muss man wirklich Glück haben.
Falls ihr das ausprobiert und solltet ihn nicht sehen, dann aber mal vorweggenommen, das lohnt sich trotzdem. Es ist wunderschön dort.
Ja, wirklich ein ganz toller Nationalpark. Dann sind wir aber auch schon weiter nach einer Nacht. Und zwar ging es dann immer weiter Richtung Osten. Und da waren wir dann in unserem, wie wir es nennen, House on the Hill.
Genau, unterwegs haben wir einen Stopp gemacht in Santa Maria de Dota. Das ist jetzt in den Hochebenen im Cordillera-Gebirge ein typischer Kaffeeort. Also außenrum sind Unmengen von Kaffeeplantagen. Sieht sehr, sehr hübsch aus. Und wir haben eine Kooperative besucht, die Dota Tarazu Bio Fairtrade Kooperative, wo 900 Kleinbauern aus der Gegend, das ist eigentlich das Besondere daran, ihren Kaffee abliefern, zu Fernreisen bezahlt werden und der Kaffee dort weiter verarbeitet und vermarktet wird. Und ja, das haben wir alles gezeigt bekommen. War cool.
Ja, und natürlich auch sau lecker. Wir haben auch einen Kaffee da getrunken und haben natürlich Kaffee als Mitbringsel für zu Hause gekauft.
Wer würde das da nicht tun?
Ist ja logisch. So, dann ging es weiter, wie gesagt, nach Linda Vista. Das ist dann schon so, ja, ich sage jetzt mal in der Mitte von Costa Rica. Ja, also mittendrin Linda Vista. Eine kleine Gemeinde schon in der Nähe von diesem Parcuare River. Und da hatten wir eine ganz tolle Unterkunft, das erzähle ich nur deswegen, um zu erzählen, wie schön man übernachten kann in Costa Rica.
Im Landesinneren auch.
Ja. Und zwar war das ein Container, also ein Schiffscontainer.
Die verfolgen uns.
Ich weiß nicht, wie die den da hochgebracht haben, ein Helikopter oder irgendwas, der war auf 400 Metern Höhe, musste man auch hochlaufen von der Straße, hast unten geparkt und hast dann deinen ganzen Kram nach oben geschleppt, also zum Beispiel 2 Tetrapacks Wein, weil, ja, das war super.
Dieser Container hatte obendrauf eine Art Dachterrasse, alles selber gebaut, von dem Besitzer, wo unten unser Auto stand. Und auf dieser Dachterrasse, ich versuche das mal ein bisschen zu beschreiben, da haben wir dann abends noch gesessen, eine kühle, klare, würzige Luft eingeatmet und einfach mal auf die Geräusche gehört. Und es gab keine Geräusche außer Vögeln und Wind. Es war so friedlich. Also ja. Ich gerate zu sehr ins Schwärmen. Ich lasse das.
Am nächsten Tag ging es dann aber Richtung Rio Parcuare zu einem Treffpunkt. Ja, und da ging es dann in die Parcuare River Lodge, beziehungsweise das waren dann unsere 2 Tage Rafting. Es war erstmal, musste man einen Vertrauensvorschuss bringen, weil da ist ein Treffpunkt, da sitzt dann so eine Ticker-Mama. Und dann sagt die dir erstmal, okay, das Auto lasst ihr hier und wir kriegen jetzt den Autoschlüssel. Und ihr lasst alles im Auto. Das Einzige, was ihr mitnehmt, ist ein kleiner Rucksack, vielleicht mit Wechselwäsche und eurer Zahnbürste.
In solchen Momenten haben dann Steffi und Lars immer große Fragezeichen im Gesicht. Wollen wir das? Sollen wir das? Ist das gut? Aber wir hatten uns ja entschieden, diese Tour zu buchen und wussten an sich schon, dass wir da jetzt nicht mehr im Auto weiterfahren. Wir wollten nämlich auch das mal wieder zum ersten Mal im Leben Rafting-Tour mit Übernachten im Dschungel machen.
Und dann wird man mit dem Four-Wheel-Drive runtergefahren an diesen Fluss und dann geht es erstmal 2 Stunden aufs Wasser, bis man dann mitten im Dschungel an dem Fluss diese Parcuare River Lodge erreicht, wo man dann übernachtet. Da machen die mit einem dann erst nochmal eine Dschungelwanderung zu 2 Wasserfällen. Also ganz fantastisch. In der Mitte gibt es so einen kleinen Aufenthaltsbereich. Jeder hat auch wiederum so eine Holzhütte für sich mit einer kleinen Terrasse davor.
Es gibt nur ab und zu Strom, also Strom nur mit Solar.
Also das ist basic.
Das ist echt basic, aber ein total tolles Naturerlebnis in so einer Lodge da in der Wildnis zu übernachten. Außerdem natürlich ging es ja auch ums Rafting. Also um dorthin zu kommen, sind wir schon mal so Stufe 1 bis 2, könnt ihr nachschauen oder wenn ihr euch auskennt, wisst ihr, das ist noch ziemlich soft, aber um einfach mal ein bisschen reinzukommen, wir haben Anweisungen bekommen, ich habe mir einfach nur gemerkt, ich war natürlich auch aufgeregt, eine Anweisung war einfach Gehirn ausschalten, Befehlen folgen.
Ja,
genau. Einfach genau machen, was der Guide im Boot sagt. Ja, und so haben wir es dann auch gemacht. man isst dann alle gemeinsam, bereitet gemeinsam zu, war lecker und wir hatten natürlich echt auch einen schönen Abend da. Und der Hauptevent war dann eigentlich am zweiten Tag, da hatten wir es ja dann auch schon ein bisschen geübt. Eine, ich glaube, es waren knapp 4-Stunden-Tour. Ja. Und da waren dann auch schon ein bisschen andere Schwierigkeitsstufen angesagt.
Also bis Stufe 4 ging das. 4 Stunden Rafting, diesen Pacara River runter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da fühlt man sich dann so lebendig, wenn man das macht. Das ist ja wirklich der absolute Wahnsinn. Wir waren hin und weg und Adrenalin pur war das. Also ja, diesen Fluss da runter durch so Stromschnellen, also absolute Empfehlung, da sowas mal zu machen.
Alles dabei. Also man schreit, man wird nass, man lacht sich tot. Wir sind einmal auf so einer Art Felsen irgendwie stecken geblieben. Irgendwie das Boot bewegte, es sind ja so Gummiboote, bewegte sich nicht weiter. Und dann müssen alle gemeinsam im Sitzen irgendwie so auf und ab hüpfen. Und ja, das ist natürlich saulustig. Und man hat so ein Safety-Boot dabei, was die ganze Zeit Fotos macht. Das war auch echt toll, tolle Andenken.
Haben wir auch, gute Fotos. Ja. Und links und rechts, das darf man ja auch nicht vergessen, nicht nur dieser Fluss, sondern links und rechts der pure Dschungel, der da ist. Und so Steilwände, Felsen, also Natur pur.
Also wir haben zum Beispiel, ich habe ja eine Affinität zu Vögeln, wie ihr vielleicht inzwischen schon wisst, wenn ihr unsere ersten beiden Podcasts schon gehört habt. Wir haben den King's Vulture, den Königsgeier gesehen. Das ist echt was Besonderes. Also
ja, der ist auch hübsch. Normalerweise sind Geier ja potthässlich, aber der ist wunderschön
und riesengroß.
Ja. Gegen Nachmittag landet man dann an in einem Städtchen namens Siquiris, wenn ich es richtig ausspreche. Da zieht man dann das Raftingboot wieder raus und da steht dann tatsächlich, ich sag schon mal, das Auto inklusive Gepäck und man kriegt seinen Schlüssel wieder und fährt weiter.
Ja, das war Bombe organisiert. Noch ein Lunch, warme Duschen. Ja, und dann ging es weiter und für uns bedeutete das jetzt Aufbruch an die Karibikküste.
Genau, 2 Stunden Fahrt nach Cahuita, das ist Karibik, und sind da in ein ganz phänomenales Hotel, ein kleines Hotel am Strand, Playa Negra Guesthouse. Und da waren wir 5 Nächte, endlich mal 5 Nächte. Und jetzt relaxen wir, sind da angekommen, haben gesagt, jetzt wird relaxed. Unser erster Relax-Tag war dann so, dass wir um 6.30 Uhr erst aufgestanden sind, morgens.
Ja, wir waren ganz stolz, wir waren mal nicht um 6 wach.
Um 6.45 Uhr waren wir dann schon in diesem riesen Dschungelgarten von dem Hotel unterwegs und haben grüne Giftfrösche gesucht.
Ja, weil jemand gesagt hat, die würden da in den Hecken leben und die sieht man nicht oft. Also hatten wir es ungefähr 1/4 Stunde nach dem Aufstehen ausgehalten, bis wir losgelaufen sind.
Dann sind wir im Meer baden gewesen, dann sind wir in das Örtchen gelaufen, also nach Cahuita rein. Das ist sehr nett da, haben wir Lunch gegessen, haben so ein Faultier auch mal wieder gesehen. Das ist da
auf
auf dem Sonnenschirm rumgelegen. Dann auf dem Rückweg, da gab es dann auch wieder eine Craft-Bier-Brauerei, gibt es ja da wirklich überall.
Den Nachmittag wollten wir dann tatsächlich einfach mal lesend am Pool verbringen.
Ja, 30 Minuten geschafft.
Ja, das hat ungefähr so gut funktioniert wie in
Uvita.
Genau. Mit den Mantras. Ja, weil der Besitzer von dem Guesthouse, das ist ein sehr nettes französisches Pärchen. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass wir diesmal auch den Namen genannt haben, weil wir das unbedingt weiterempfehlen wollen.
Mein Lieblingshotel bei der ganzen Reise.
Ja, das ist wirklich, wirklich, wirklich toll. Also das, Lars, schreibst du auch nochmal auf Instagram. Ne?
Mit Fotos, genau, ja.
Also nach einer halben Stunde am Pool kam der Besitzer und hat uns, der war mit Kamera in seinem eigenen Garten dort unterwegs.
Also
und,
Garten, ne?
Das ja, ist also und hat uns erstmal so ein bisschen aufgeklärt und hat gesagt, wenn ihr in den Nationalpark Cahuita gehen wollt, um den Dschungel zu erleben, eigentlich könnt ihr es vergessen, weil ihr seid gerade im Dschungel. Also
wir haben im Endeffekt dann eine Fotosafari durch diesen Dschungelgarten von dem Hotel gemacht. Da gab es Fledermäuse in Palmen, haben die geschlafen. Ne? Die
konnten, ja, unter den Blättern hängen die. Da haben wir, glaube ich, auch ein tolles Foto.
Da gab es Iguanas, das sind grüne Leguane, ein Faultier mit Baby. Das war nochmal was ganz Besonderes. Ameisenfressende Kakteen gab es da. Die werden
ja, das ist kein Scherz.
Nein, die werden um den Pool werden die gepflanzt, damit am Pool keine Ameisen sind. Ansonsten haben wir in diesen 5 Tagen einfach ganz tolle Ausflüge gemacht. Wir waren in einem botanischen Garten, wir haben so einen roten Giftpfeilfrosch gesehen. Wir waren nochmal surfen, das war aber nicht ganz so befriedigend wie das erste Mal. Die Wellen waren mir nicht hoch genug.
Genau.
Du hast viel Yoga gemacht, da gab es so ein Yoga-Retreat.
Ja, ganz toll. Mhm. Also wenn ihr auf sowas Lust habt, einfach mal ausprobieren. Das
und wir haben einen Abend richtig Party gemacht. Also wir wollten eigentlich ins Bett.
Ja, aber dann haben wir zu gute Live-Musik gehört.
Gehört so ein bisschen weiter, ne? Die Straße runter am Strand weitergelaufen, da ist doch eine Live-Band.
Ja, es war, also wir haben dann geschnallt, es war ein Samstagabend.
Ja.
Spielt ja auf so einer Reise keine große Rolle, aber das bedeutete, dass die Einheimischen feiern.
Ja, genau.
Und sowas, ja, es wäre schön, das hätten wir hier auch. Das war wirklich von kleinen Kindern bis zu deren Großeltern
ausschließlich
feiern alle gemeinsam einfach in ihren Schlappen und Kittelschürzen.
Ja.
Die bewegen sich halt wie Tanzgötter. Also die haben echt Salsa und Reggae in den Hüften.
Ja, es war eine kleine Bar am Strand und wir sind da so ein bisschen als einzige, sage ich jetzt mal, Ausländer dahin, erst noch so ein bisschen schüchtern.
Ja, wir haben einfach so abseits gestanden und mal kurz ein bisschen geguckt.
Ja.
Aber das dauerte wirklich nicht lang. Dann haben die uns rangewunken.
Ja, genau.
Und uns einfach wirklich von Herzen eingeladen, mit ihnen zu feiern.
Wir mussten tanzen. Sogar ich.
Sogar Lars hat irgendwann gesungen.
Irgendwann hatte ich das Mikrofon von der Liveband in der Hand, habe irgendwie mit denen so, also es war wirklich genial. Um 23 Uhr sind wir nass geschwitzt und betrunken zurückgefallen in unser Hotel.
Wurden aber zuvor nochmal herzlich von allen umarmt und High Five mit jedem.
Super geiler Abend, wirklich ganz toll. Wir waren natürlich auch in dem Park National Cahuita.
Noch besser hat uns aber eigentlich der Refugio Nacional Manzanillo gefallen.
Genau, so ein bisschen weiter südlich, noch weiter südlich. Man ist ja dann fast schon in Panama, muss man jetzt auch mal sagen.
Ja, also beides zum Wandern natürlich. Tierbeobachtung, Wandern, Fotosafari. Der Nationalpark Cahuita ist von natürlich einfacher zu erreichen, viel bekannter und dementsprechend auch voller. Wenn ihr genug Zeit habt, macht beide. Wenn ihr nur einen machen könnt, würde ich den Manzanillo empfehlen.
Ja, der ist ursprünglicher, wirkt jedenfalls so. Leider waren diese wundervollen 5 Tage dann auch irgendwann vorbei. Da waren wir auch zum ersten Mal dann, glaube ich, so ein bisschen traurig. Also Cahuita war für mich ein absolutes Highlight. Also
ja, da hatte man Monate sich drauf gefreut.
So, und auch so viel gesehen, so eine tolle Stimmung, so viel Natur.
Es lag auch an der Unterkunft.
Ja, also phänomenale Unterkunft, auch mal mit Pool, mal wieder mit Pool. Das war auch irgendwie sehr schön, da einfach mal reinzuspringen.
Als nächstes sind wir die Karibikküste hochgefahren, Richtung Norden wieder.
Genau.
Und das Ziel war Tortuguero.
Ja, das ist an der nördlichen Karibikküste, über 4 Stunden Fahrt. Und man kann Tortuguero nicht mit dem Auto erreichen. Du musst ein Boot nehmen, ein Wassertaxi. Also du parkst das Auto irgendwo und nimmst dann Wassertaxi. Deswegen wollten wir, weil wir wollten den Abend ja da auch noch genießen oder den späten Nachmittag, wir wollten ein bisschen vorankommen und die Fahrt ist ohnehin schon 4 Stunden und dann kam der Stau.
Ja, wir mussten über eine Brücke und da bewegte sich, ich glaube, das erste Mal in Costa Rica einfach gar nichts.
Also, nichts, genau.
Wir wissen nicht, was da war, hoffentlich nichts Schlimmes. Jedenfalls ging es nicht vor und nicht zurück und dann...
Ich halte es ja da nicht aus.
Lars, ich glaube, auf dem Handy und mit Karte gesehen, ach komm, da gibt es doch noch irgendwie eine andere Straße.
Kurz vor der Brücke ging so eine Stichstraße links rein, natürlich wieder unbefestigt dann. Und die sind wir dann reingefahren. Aber ich habe gesehen, wenn man diesen Weg fährt, kommt man noch über eine weitere Brücke. Etwa 20 Kilometer weiter gibt es eine weitere Brücke. Und da ist man dann wieder auf der Route, die man eigentlich fahren möchte. Also eine perfekte Umgehung dieses Staus.
Genau, wir fanden uns beide auch unglaublich super schlau.
Ja, Wahnsinn.
Und Wahnsinn. Die Fahrt bis zu dieser Brücke war auch toll. Das war sehr ursprünglich.
Ja, total.
Bauern bei der Arbeit. Eine schöne Strecke. Kein Auto praktisch.
Nein, ich weiß
auch
warum.
Weil nur wir so schlau waren.
Wir kamen da jedenfalls an und es war leider dann auf einmal, es war die ganze Zeit eine kleine Straße, eine unbefestigte, und dann war es auf einmal eine Eisenbahnbrücke.
Ja, so eine alte, rostige, kleine, rote Eisenbahnbrücke, also, und die Straße endete einfach am Wasser, am Fluss.
Am Wasser.
Und dann standen wir da.
Ja,
wir waren schon eine ganze Weile gefahren. Man will das dann auch nicht so gerne alles wieder zurückfahren.
Über 20 Kilometer unbefestigte Straße, also keine Ahnung, 40, 45 Minuten Fahrt war das schon. Da habe ich gesagt, was machen wir denn jetzt?
Und dann kam wieder mal, ähnlich wie bei der Flussüberquerung, kam ein Auto angefahren.
Genau, mit Einheimischen. Ein Auto mit zwei Tikus drin, irgend so ein Pickup. Die haben nicht mal angehalten. Die sind einfach von diesem Pfad, den wir da gefahren waren, kurz nach links auf die Schienen, über die Eisenbahnbrücke drüber. Die Eisenbahnbrücke, die war 200 Meter lang. Also es war jetzt nicht nur 5 Meter. Über diese Schienen, und ich so, okay, hinterher. Also sind wir auch über die Eisenbahnbrücke. Man muss auch ganz ehrlich sagen, wir waren ja jetzt schon eine ganze Weile, wir sind ja eine ganze Weile in Costa Rica, und irgendwie wird man natürlich auch lockerer. Man ist ja im Kopf dann ganz anders drauf, man ist irgendwie ziemlich jung und lebendig, und man sagt ein bisschen, ja komm, wird schon nichts passieren, lass uns hinter denen herfahren. Ist ja auch nichts passiert.
Also wir hatten auch keine Zeit lang zu diskutieren, weil irgendwie war klar, wenn wir das machen, dann fahren wir jetzt direkt hinter denen.
Ja.
Weil ich dann noch so kurz dachte, wenn jemand weiß, dass hier jetzt kein Zug kommt, dann die.
Ja.
Ehrlich gesagt war die Strecke auch so ein bisschen zugewachsen. Also ich bin nicht ganz sicher, ob da überhaupt Züge noch kommen.
Wir wissen es nicht.
Um es abzukürzen, ist es gut gegangen, und mal wieder schön Adrenalin im Blut und ein verrückte Erinnerung.
Ja, die Eisenbahnbrücke ist wirklich eine der bleibenden Erinnerungen aus Costa Rica. Und dann sind wir irgendwann dahin gekommen, wo wir auch hin wollten, nämlich zu La Pavona. La Pavona, da ist der Autoparkplatz, wo man das Auto hinstellt, um dann nach Tortuguero sich schiffen zu lassen mit dem Wassertaxi.
Ja, und dieser Autoparkplatz, ich finde das ein schönes Beispiel dafür, dass in einem Land, was dann teilweise eben so ursprünglich und Natur und wenig, manchmal auch wirklich wenig zivilisiert wirkt, aber das war so top organisiert.
Ja.
Also ihr könnt da euer Auto wirklich total sicher stehen lassen. Es war Bombe organisiert. Und dann fahren einfach regelmäßig die Bötchen nach Tortuguero rüber. Und diese Bootsfahrt, also man kann nämlich theoretisch auch fliegen. Ich würde es echt nicht empfehlen. Diese Bootsfahrt ist natürlich auch schon ein Riesenerlebnis.
Ja, also es war auch einfach lustig, weil vor uns haben Einheimische, also Bewohner von Tortuguero Village, was eine ganz kleines Örtchen, ich weiß nicht, ob das überhaupt 1000 Einwohner hat, gesessen, und mit denen haben wir dann auf dem Boot schon irgendwie 2-3 Bier getrunken. Tortuguero Village liegt ja im Parque Nacional Tortuguero. Das ist ziemlich regenreich, also da regnet es ziemlich viel, ist das wichtigste Brutgebiet der grünen Meeresschildkröte. Wegen der geht man da eigentlich hin. Wir haben leider keine gesehen, weil es nicht die Saison war.
Genau, das wussten wir auch, aber das war auch nicht schlimm. Es gibt nämlich eine Menge anderes zu sehen. Wir haben am ersten Morgen um 7 Uhr einen Guide gebucht für eine Kanutour, der uns dort durch die Kanäle und auch in die Kanäle, wo motorisierte Boote nicht rein dürfen, gebracht hat. Ein Mann, der dort geboren ist, ein bisschen
Ray loco, Brown.
Loco, ein bisschen verrückt.
Ja.
Ein unglaublicher Typ, also wirklich unglaublich, was er auf der einen Seite an etwas unzivilisiertem Benehmen hatte, aber trotzdem sehr herzlich, hat er wettgemacht durch unglaubliches Wissen.
Also Wahnsinn.
Also eigentlich ein Wissenschaftler, ein Forscher, was er über Pflanzen und Tiere dort erzählen konnte. Und wir haben wirklich auch schon einiges im Leben gesehen und gelernt über verrückte Dinge in der Natur. Aber dort waren noch mal ganz neue Dinge dabei.
Ja.
Und jetzt darf ich meine Wie angelt ein Vogel mit Ködergeschichte erzählen.
Das haben wir ja alles, das Wissen hat er uns ja vermittelt, während wir durch kleinste Kanäle durch diesen Tortuguero National Park gefahren sind und ständig angehalten, und er hat uns eben diese ganzen Dinge erklärt.
Ja, also es gibt einen Vogel, der fängt Grillen, zupft ihnen mit dem Schnabel die Flügel aus, wirft dann die Grille über der Wasseroberfläche ab, wo sie, ja mein Gott, hilflos liegt und ja nicht mehr wegfliegen kann.
Rumstrampelt.
Strampelt natürlich. Deswegen werden Fische angelockt, die sich diese Grille natürlich wahnsinnig gern als Futter holen wollen. Und dann, ja, ist der Moment gekommen, wo der Vogel sich seinen Fisch holt, wenn der die Grille fressen will. Aber das war gar nicht die einzige Geschichte. Lars, erinnerst du dich an die Schlange? Magst du das erzählen?
Ja, es gibt da eine Schlange, die ahmt die Blüte einer Orchidee nach und verharrt dann dort komplett still mit aufgespreiztem Maul. Und die Zunge dieser Schlange ist sozusagen der Blütenstängel, wo natürlich sehr gerne Kolibris, oh Gott, die armen Kolibris.
Ja, deine Kolibris.
Die kommen natürlich da sehr gerne hin und diese Schlange sieht dann original aus wie eine Blüte. Und wenn der Kolibri dann Nektar naschen möchte, hat er leider Pech gehabt, weil dann wird er einfach gefressen.
Es gab noch mehr, aber wir wollen ja hier nicht alles verraten. Ihr sollt ja möglichst selber euch das anschauen, ja, und alles sehen.
Ich fand schon den Giftfrosch auch interessant. Der frisst
nämlich. Der muss noch sein.
Ja, der oder? Muss noch sein. Der frisst nämlich, der frisst nämlich giftige Ameisen und absorbiert sozusagen das Gift der Ameise und sondert das dann nach außen auf seine Haut ab. So werden übrigens.
Das ist so eine Art Gifttranspiration.
Ja, und damit werden dann zum Beispiel auch Giftpfeile der Einheimischen gemacht. Es gibt so viele Tiere da, Krokodile, Leguane, Alligatoren, auch Manatees, die sind ja auch bedroht, eine bedrohte Tierart, und auch Haie, und es gibt auch viele Geschichten, weil in diesen Kanälen sollte man nicht schwimmen. Ich sag's einfach mal so. Also da gibt's auch wildeste Legenden und Geschichten, wie viele Urlauber und wie viele Touristenboote da schon gekentert sind und dann von Haien alle aufgefressen wurden.
Aber unser Boot nicht.
Nein.
Wir haben wir haben aber auch ganz andere Sachen gemacht. Wir hatten zum Beispiel einen Tisch in einem Restaurant reserviert, wo wir fantastisch gegessen haben. Und das Besondere dort war, dass die ganze Beleuchtung war nur mit Kerzen. Auf den Tischen, an den Wegen, in den Bäumen, Räucherstäbchen. Ein, wie gesagt, wahnsinnig gutes Essen. Auch in der Beziehung ein besonderes Erlebnis. Wir hatten eine tolle Massage. Wir sind einen schönen Trail gelaufen.
Also Tortuguero Village ist schon einfach sehr schön. Nach 2 Tagen hatte ich aber das Gefühl, als wir dann auch noch im Nationalpark waren, übrigens als einzige mit Gummistiefeln, die wurden empfohlen, die Gummistiefel, aber es
ja,
war...
Ja, die werden überall vermietet, ja, weil man die scheinbar unbedingt bräuchte. Und dann haben wir das natürlich brav gemacht. Wäre jetzt nicht wirklich nötig gewesen, aber die paar Colonnes für die Mama mit den Kindern, die dort die Gummistiefel dann sauber macht und vermietet, das war auch ein gutes Werk, das macht gar nichts.
Also nach 2 Tagen hatten wir aber da im Grunde alles gesehen, auch weil ja keine Schildkrötensaison war. Vielleicht den Tortuguero war vielleicht das einzige Mal, wo ich sagen musste, wir waren dann auch an dem Strand, wo im Grunde die ganzen Schildkröten zur Eiablage hinkommen. Und da keine Schildkrötensaison war, wurde sich um diesen Strand jetzt nicht gekümmert. Und da muss ich schon sagen, da kann ja Costa Rica nichts dafür. Aber da hat man mal gesehen, wie stark unsere Meere leider von Plastik verschmutzt sind. Das war schon ein bisschen bitter.
Ja, das war nicht so hübsch. Also dafür muss man da nicht hinfahren, um jetzt einen Strandtag zu machen. Aber wir haben Tortuguero also eine Nacht früher verlassen als geplant. Und das war auch so ein bisschen für San José, für unseren Abschluss interessant, weil wir hatten dort nur eine Nacht eingeplant, weil San José hatten uns viele davor gewarnt, dass man das nicht unbedingt machen muss. Also hatten wir nur eine Nacht vor Rückflug nach Deutschland geplant, aber dadurch, dass wir Tortuguero früher verlassen hatten, hatten wir jetzt also 2 Nächte.
2 Nächte in der Hauptstadt nochmal, ja. Und das war wirklich ganz toll. Ich bin froh, dass wir es gemacht haben.
Genau, also ganz klar, wenn uns heute jemand fragt, soll ich mir San José angucken, ja oder nein? Von uns ein klares Ja.
Ja, schöne
Stadt.
Also
wir hatten eine Unterkunft, das ist wichtig, die zentral gelegen war und sehr sicher war.
Ja.
Von wo aus wir in Laufnähe viele wichtige Museen und Parks und Mercados anschauen konnten. Wir hatten noch eine Empfehlung, die wir unbedingt geben wollten.
Du meinst das Ausgehviertel Barrio Escalante?
Das war auch ganz toll. Ich meinte aber tatsächlich das Nationaltheater.
Ach so.
Wo wir morgens um 10 eine Führung gemacht haben.
Ja, das war schön.
Auch nicht zu viel verraten, aber das hat sich gelohnt. Kann ich weiterempfehlen.
Ja, ich fand das Ausgehviertel noch besser, weil da gab es wieder Craft Beer, natürlich wie überall. Also Barrio Escalante, auch ganz toll. Das Nationalmuseum haben wir gemacht. Und dann gab es den Mercados Central. So ein überdachter Markt, das war auch faszinierend, was es da alles gab. Wir haben sogar dann endlich sozusagen, wir wussten gar nicht, wie toll das ist, eine Kakaofrucht aufgeschlagen bekommen. Und wenn man diese Kerne lutscht, und die Kerne kann man auch essen, das euphorisiert so ein bisschen, macht einen glücklich.
Genau, das war ganz süß. Wir hatten dem Marktstandbetreiber erzählt, dass wir nach Hause fliegen und ein bisschen traurig sind. Und dann hat er uns diese Kakaofrucht geschenkt und gesagt, wir sollen 2-3 von den Kernen wirklich auch kauen und essen. Da ist ganz viel Serotonin drin und dann wären wir wieder glücklicher.
Also 2 Nächte San Jose, das war nochmal ganz toll. Ja, und dann war dann leider der Tag des Abflugs gekommen. Wir waren schon ganz schön traurig. Also daran merkt man...
Aber auch sehr dankbar.
Ja, aber daran merkt man ja, wie toll diese Reise war. Klar, auch glücklich, es ist nichts passiert. Keiner krank geworden oder irgendwas... Aber ich war schon traurig.
Ja, wir waren traurig, aber lass doch noch mal so ein paar Tipps, so ein Fazit, was wir uns gemerkt haben von der Reise. Vielleicht können wir das noch mal für alle weitergeben. Das ist bestimmt ganz interessant. Zum Beispiel, weil du gerade gesagt hast, wir sind zum Glück nicht krank geworden. Wenn man mal was bräuchte, es gab an den unglaublichsten Orten gab es Apotheken, Pharmacias. Wir waren auch mal in einer drin, da ist oft sogar ein Arzt anwesend in der Apotheke. So, ich hatte eine Salbe gebraucht und habe die dort mit Rezept, sodass ich es auch bei der Krankenversicherung einreichen konnte, in der Apotheke erhalten. War top.
Ja.
Also ich würde beim nächsten Mal gar nicht ganz so viel in die Reiseapotheke packen. Man kann sich da gut versorgen.
Ich würde sagen, wir kommen tatsächlich jetzt mal zu so einem Abschluss, zu so einem Fazit. Ich frage jetzt einfach mal Costa Rica, dass es eine Empfehlung ist von uns, das ist ja völlig klar. Aber vielleicht noch mal so ganz kurz, warum? Warum ist Costa Rica so eine Reiseempfehlung?
Ich habe mich in diesem Land so wohl gefühlt. Ich habe mich so sicher gefühlt. Ich habe plötzlich mir Abenteuer zugetraut, die ich mir vorher nicht hätte vorstellen können. Aber klar, auch mal aus der eigenen Komfortzone raus, aber auch nicht überfordert. Das Land ist wunderschön, die Menschen sind nett, das Essen ist köstlich.
Ja, das stimmt auch.
Und Lars, was sind denn... Wenn du dich jetzt festlegen müsstest, was sind deine 3 Highlights?
Also so Orte meinst du jetzt,
ganz ja, gewisse Orte. Ja, wirklich so konkrete Sachen.
Also meine 3 Highlights, das ist wahnsinnig schwer, weil es war alles so schön oder 95% war einfach wunderschön. Aber ich sag mal, Samara auf der Nicoya-Halbinsel, das war einfach so schön da. Und wir waren zum ersten Mal oder wir waren dann etwas länger an so einem ganz wunderschönen Strand. Und Samara ist auch so ein kleines Örtchen, da kann man ausgehen, da gibt's ein bisschen Musik. Also das fand ich, das ist auf jeden Fall ein Highlight. Dann unten an der Pazifikküste Drake's Bay, weil einfach doch so wenig Leute da hinkommen. Dafür hat es dann doch eine ganz kleine Infrastruktur, hat ja auch Restaurants und Bars, aber ist halt so mitten im Dschungel. Also das fand ich ganz faszinierend, auch der Weg, wie man da hinkommt. Du musst da schon was auf dich nehmen, um da hinzukommen. Und vielleicht das größte Highlight jetzt von der Unterkunft her und vom Wohlfühlfaktor, Cahuita,
ja,
an der Karibik dann drüben.
Ja, voll, fühle ich auch.
Vielleicht noch ein paar so Tipps für Costa Rica.
Ja, so ein bisschen praktische.
Costa Rica ist sehr gut geeignet für Selbstfahrer. Ob man einen Four-Wheel-Drive braucht, so wie wir, das würde ich jetzt sagen, das muss jeder für sich entscheiden. Ein paar Strecken kannst du definitiv nur mit Four-Wheel-Drive machen. Das ist einfach so. Aber man muss ja auch nicht zu jedem Strand irgendwie hinkommen. Es gibt immer auch andere Möglichkeiten, um irgendwo hinzukommen. Aber es gab schon so ein paar Strecken, wo ich nicht mit einem ganz normalen Auto hätte unterwegs sein wollen, allein wegen der Schlaglöcher.
Wenn ihr nicht selber fahren möchtet, Haben auch einige Leute kennengelernt, die das mit Bussen gemacht haben. Die gibt es teilweise in so VIP-Ausstattungen, wirklich so liegesitzartige Möglichkeiten zu fairen Preisen. Und die waren auch total begeistert, komfortabel, pünktlich, ja, günstig. Also geht natürlich auch.
Noch eine Sache, wenig Gepäck. Also wir hatten echt viel Gepäck dabei. Also sowas wie schicke Klamotten sind einfach, also jetzt.
Ja, es ist auch so heiß, keiner brezelt sich da abends auf. Und Schminkzeug. Das verläuft einem sowieso.
Also für ein
bisschen Wimperntusche.
Also habe ich auch weggelassen. So, jetzt kommt eine Sache.
Also schicke Schuhe.
Weglassen.
Lass sie weg, sind voller Sand.
Weglassen. Wanderschuhe, vielleicht Sneaker und Flipflops. Die drei Dinger braucht ihr.
Ein paar Sandalen noch.
Ja. Ist okay. Und bitte nehmt eine Stirnlampe mit oder zwei. Denn es passiert einfach ganz oft, dass diese Unterkünfte einfach draußen, irgendwann ist dunkel und dann willst du auf die Straße, willst vielleicht nochmal in ein Restaurant laufen, was einen Kilometer weg ist. Da ist keine Straßenbeleuchtung, du siehst nichts. Also, also Stirnlampe in dem Fall echt mal sinnvoll. Vielleicht auch noch zum Thema Geld. Es gibt überall ATMs, wo ihr euch Geld holen
könnt. Also Geldautomaten?
Genau, wo ihr euch Geld holen könnt. Das war nie irgendwie ein Problem.
Gar nicht, nee.
Und Stichwort Telefonieren und mobiles Internet. Wir haben uns direkt bei Ankunft am Flughafen noch eine Telefonkarte geholt von Claro und wir hatten die komplette Reise über phänomenales Internet.
Genau, das war alles, also alles Fragen, die wir uns vorher gestellt hatten und es war einfach.
Ja, und jetzt sagen wir zum Abschluss, pura vida.
Pura vida.
Pura vida sagt übrigens jeder da. Das heißt, dass er, damit machst du Begrüßung. Das heißt, das pure Leben, das reine Leben, das schöne Leben.
Genießt und das Leben.
Das hat man.
In diesem Sinne.
Das hat man in Costa Rica. Also, tschüss.
Tschüss.
Und ich spiele euch jetzt zum Abschluss nochmal eine Aufnahme aus dem Carrara National Park vor. Das ist der pure Dschungelsound.